Hallo und herzlich willkommen bei der Sendung des Bunds für Geistesfreiheit München. Schwerpunkte unserer Arbeit sind die Trennung von Kirche und Staat sowie die Verteidigung der Bürger- und Menschenrechte. Auf LoRa München senden wir jeden ersten Dienstag im Monat um 17 Uhr. Heute haben wir folgende Themen vorbereitet. Ihr hört Ausschnitte von der Charlie Hebdo-Gedenkfeier vom 7. Januar 2025. Mit dabei waren der Kabarettist Hage Butzko mit einem Jahresrückblick, der Karikaturist Michael Heininger und der Sänger Heribert Heider, der Lieder des Komponisten, Sängers und Dichters Georg Kreisler zum Besten gab. Zudem wurden preisgekrönte Werke des Kunstpreises Frecher Mario gezeigt. Wie jedes Jahr hat der Bund für Geistesfreiheit München am 7. Januar, dem Jahrestag des Terroranschlags auf die Redaktion der Satirezeitschrift Charlie Hebdo im Münchner Rationaltheater, eine Veranstaltung durchgeführt. Damit möchten wir der Opfer des Attentats vom 7. Januar 2015 gedenken, bei dem 9 MitarbeiterInnen der Zeitschrift und ein Personenschützer ermordet wurden. Beginnen wollen wir mit einem Beitrag über einen Terroranschlag in München, den viele noch gar nicht kennen dürften. Am 7. Januar 1984 verübten Rechtsterroristen der Gruppe Ludwig einen Brandanschlag auf die Diskothek Liverpool in München. 8 Menschen wurden dabei teils schwer verletzt. Eine Person wurde getötet. Zum Jahrestag des rechtsterroristischen Brandanschlags in München setzte die Stadt München eine Gedenkstele am historischen Ort in der Schillerstraße 11a. Wir hören einige Ausschnitte aus der Veranstaltung. Mehr dazu gleich.
Hier ist LoRa München auf der 92.4.
Am 7. Januar 1984 verübten Rechtsterroristen der Gruppe Ludwig einen Brandanschlag auf die Diskothek Liverpool in München. 8 Menschen wurden dabei teils schwer verletzt. Die junge Münchnerin Corinna Tartarotti verstarb am 27. April 1984 infolge des Attentats. Insgesamt tötete die Gruppe Ludwig im Zeitraum von 1977 bis 1984 mindestens 15 Menschen und verletzte viele weitere, die meisten in Norditalien. Zum anstehenden Jahrestag des rechtsterroristischen Brandanschlags in München setzte die Stadt eine Gedenkstele am historischen Ort in der Schillerstraße 11a. Verena Dietl, dritte Bürgermeisterin der Stadt, und Nina Stern von der antisexistischen Aktion München, die sich seit mehreren Jahren für eine Gedenkstätte in der Stadt eingesetzt hat, sprachen am 7. Januar am Tatort vor ca. 100 MünchnerInnen. Hören Sie zuerst die dritte Bürgermeisterin.
Corinna Tartarotti war 20 Jahre alt. Eine Frau, eine junge Frau voller Träume und Hoffnungen. Ihr Leben wurde von 2 Männern beendet, die von Hass und einer menschenverachtenden Ideologie getrieben waren. Die Rechtsterroristen der Gruppe Ludwig haben Corinna Tartarotti das Leben genommen und viele weitere Menschen verletzt, körperlich wie seelisch. Und sie haben eine tiefe Wunde in die Stadtgesellschaft gerissen. Doch die Tragödie endete nicht mit diesem schrecklichen Tag. Was folgte, war ein zweites Unrecht, das Schweigen. Jahrzehntelang wurde dieser Anschlag von der breiten Öffentlichkeit und auch der Landeshauptstadt München vergessen. Eine beschämende Tatsache. Es ist allein engagierten Personen zu verdanken, aus der Münchner Zivilgesellschaft, insbesondere den Aktivistinnen und Aktivisten von der antisexistischen Aktion München und dem AIDA-Archiv, die sich dafür eingesetzt haben, dass wir heute hier stehen und an Corinna erinnern. Und Ihnen gilt ganz besonders heute als erstes auch der Dank. Als Bürgermeisterin der Landeshauptstadt München bin ich heute auch hier, weil ich betonen möchte, das Gedenken an Corinna Tartarotti und die weiteren Opfer rechter Gewalt ist nicht nur eine moralische Verpflichtung, sondern auch eine politische Aufgabe. Corinna war nicht nur ein Zufallsopfer. Sie wurde Opfer einer rechtsterroristischen Ideologie, die Menschen systematisch entmenschlicht. Die Gruppe Ludwig, verantwortlich für diesen Anschlag, hatte auf diejenigen abgesehen, die sie als anders betrachtete und die sie am Rand der Gesellschaft verortete. Homosexuelle, Sinti und Roma, Drogenabhängige und Obdachlose. Ihre Taten waren Ausdruck rechten Hasses, der sich gegen die Grundwerte unserer offenen und solidarischen Gesellschaft richtete. Rechter Terror hat in Deutschland und insbesondere hier in München eine lange, blutige Geschichte. Vom Oktoberfestattentat 1980 über die Mordserien der NSU, den Anschlag am Olympia-Einkaufszentrum 2016 bis dahin zu den Taten von Halle und Hanau. Ein wiederkehrendes Muster ist dabei das Versagen der Ermittlungsbehörden, den rechtsterroristischen Hintergrund solcher Taten klar zu benennen und zu verfolgen. Auch im Fall Liverpool wurde zunächst im Rotlichtmilieu ermittelt und die rechtsterroristische Motivation der Täter wurde lange als zweitrangig betrachtet. Dieses institutionelle Versagen trägt dazu bei, dass sich rechte Täterinnen und Täter sicher fühlen und Opfer doppelt marginalisiert werden, im Leben und im Tod. Wir müssen heute klar und unmissverständlich sagen, solche Taten dürfen nicht vergessen werden, denn das Vergessen tötet ein zweites Mal.
Das war Verena Dietl, die dritte Bürgermeisterin der Stadt München. Als nächstes gedachte Nina Stern vom antisexistischen Aktionsbündnis München den 15 Menschen, die von der Gruppe Ludwig getötet wurden.
Wir sind heute hier zusammengekommen, um an Corinna Tartarotti zu erinnern. Vor 41 Jahren erlitt sie bei einem rechtsterroristischen Brandanschlag hier in der Schillerstraße im ehemaligen Club Liverpool derart schwere Verletzungen, dass sie diesen 3 Monate später erlag, am 27. April 1984. Sie wurde nur 20 Jahre alt. Der von der neofaschistischen Gruppe Ludwig verübte Anschlag reiht sich ein in eine Mord- und Anschlagsserie, die insgesamt 15 Menschen, vor allem aus Norditalien, das Leben kostete. Wir möchten heute Ihnen allen gedenken und beginnen unseren Redebeitrag deshalb mit dem Verlesen der uns bekannten Namen. Wir gedenken Luciano Stefanato, einem homosexuellen Kellner, der am 19. Dezember 1978 in Padua mit Messerstichen getötet wurde. Wir gedenken Claudio Costa, einem 22-jährigen Homosexuellen, der am 12. Dezember 1979 erstochen in Venedig aufgefunden wurde. Wir gedenken der 51-jährigen Sexarbeiterin Alice Maria Beretta, die am 20. Dezember 1980 in Vicenza erschlagen wurde. Wir gedenken dem Studenten Luca Martinotti, der am 24. Mai 1981 einem Brandanschlag in Verona zum Opfer fiel. Wir gedenken der beiden Mönche Mario Lovato und Giovanni Pigato, die am 20. Juli 1982 in Vicenza erschlagen wurden. Mario Lovato wurde 71, Giovanni Pigato 69 Jahre alt. Wir gedenken dem 71-jährigen Priester Armando Bison, der am 20. Februar 1983 in Trient erschlagen wurde. Wir gedenken Giorgio Fronza, Ernesto Mauri, Pasquale Esposito, Elio Moldini und Domenico La Sala, die am 14. Mai 1983 bei einem Brandanschlag auf das Kino Eros in Mailand ums Leben kamen und dem 46-jährigen Livio Ceresoli, der dem im Kino eingeschlossenen Menschen zu Hilfe kommen wollte und selbst zum Opfer wurde. Wir sind heute hier, um uns an sie alle zu erinnern. Der rechtsterroristische Brandanschlag, der Corinna das Leben kostete, viele weitere Verletzte und Traumatisierte, liegt 41 Jahre zurück. Ein Erinnern an Corinna und das Thematisieren der neofaschistischen Ideologie, die der Tat zugrunde liegt, geschieht erst seit wenigen Jahren. Jahrzehntelang ist die Tat in der Stadt München in Vergessenheit geraten. Bei der Aufzählung rechtsterroristischer Morde und Anschläge wurde Corinnas Name und die der anderen Opfer der menschenverachtenden Gruppe Ludwig nicht genannt. Bis zum heutigen Tag erinnerte keine Gedenktafel am Tatort oder einem anderen Ort der Stadt an die Tat und die Ermordeten, die Verletzten, die Traumatisierten und Überlebenden. Wir begrüßen, dass es seit heute eine Stele hier am Tatort gibt. Warum erachten wir es als Feministinnen und Antifaschistinnen, auch als nach 41 Jahren als unabdingbar, sich für ein Erinnern einzusetzen? an wen erinnert wird und an wen nicht, welches Leben als betrauerbar gilt und welches nicht, ist Ausdruck gesellschaftlicher Machtverhältnisse. Ausdruck der neofaschistischen Ideologie der Täter und deren Weltbild Menschen einen unterschiedlichen Wert haben und manche den vermeintlich reinen Volkskörper, den es zu bewahren gilt, stören. Ihnen wird in die Karten gespielt, wenn an Menschen nicht erinnert wird und sie in Vergessenheit geraten. In der Opferauswahl der Gruppe Ludwig fielen unter anderem Wohnungslose, Homosexuelle, Drogensüchtige sowie Romnia und Sintize. Die Abwertung dieser Personengruppen zählt nicht zur vermeintlich gut aufgearbeiteten Geschichte Münchens oder Deutschlands, sondern hat Kontinuität und ist virulent. Langzeitarbeitslose, Obdachlose und Sintize und Romnia sind diejenigen gesellschaftlichen Gruppen, die laut der Anfang 2024 veröffentlichten repräsentativen Studie München Monitor die stärkste Ablehnung aus der Münchner Mehrheitsgesellschaft heraus erfahren. Betroffene erfahren auch heute nach wie vor große Ablehnung und Diskriminierung, auch hier in München. Es ist unsere Aufgabe, sich hier solidarisch zu zeigen, zu intervenieren und abwertende Äußerungen nicht unkommentiert zu lassen. Auch nach 41 Jahren wollen und müssen wir an Corinna erinnern, weil ihr Tod ein Teil Münchner Geschichte ist. Diese Geschichte ist nicht losgelöst, sondern reiht sich ein in eine Kontinuität rechten Terrors hier in der Stadt. Das Oktoberfestattentat 1980, zwei Morde des sogenannten nationalsozialistischen Untergrunds, 2001 an Habil Kilic und 2005 an Theodoros Bulgarides, das antisemitische Olympia-Attentat 1972, bei dem 12 Menschen ermordet wurden, oder der rechtsterroristische Anschlag am OEZ 2016, bei dem 9 vor allem junge Menschen aus rassistischen Gründen ermordet wurden. Diese Aufzählung ist nicht abschließend. Darüber hinaus gibt es viele Fälle, die nicht als rechtsterroristische Taten anerkannt und damit weiterhin in Vergessenheit sind, fernab von einer öffentlichen Bewusstsein bleiben. Auch nach 41 Jahren sind die Hintergründe und die Beteiligten des Brandanschlags auf das ehemalige Liverpool, an den wir heute hier erinnern, nicht lückenlos aufgeklärt. Die italienischen Behörden haben ihre Ermittlungen bezüglich des Brandanschlags in Mailand wieder aufgenommen, da es neue Beweise geben soll, die darauf hinweisen, dass die Gruppe Ludwig doch aus mehr als 2 Personen bestanden hat. Die bayerischen Behörden sind wohl auch noch oder wieder seit Jahren erfolglos am Ermitteln, weil die Akten nicht herausgegeben werden. Auch nach 41 Jahren werden somit der wissenschaftlichen Recherche und dem Journalismus Erkenntnisse vorenthalten. Die Hoffnung auf bahnbrechende neue Erkenntnisse steigt nach 41 Jahren nicht. Die Tatsache, dass einer der Täter des Brandanschlags letztes Jahr im Oktober verstorben ist, führt auch nicht dazu, dass von weiteren Erkenntnissen ausgegangen werden kann. Erinnern ist und bleibt ein zu gestaltender Prozess. Wir sehen es, wie sich seit geraumer Zeit verstärkt bundesweit Angehörige, Überlebende und solidarische Personen und Initiativen verschiedener rechtsterroristischer Taten für Erinnern und gegen ein Vergessen einsetzen, sich vernetzen und gegenseitig stärken. Mit ihrer enorm wichtigen Arbeit erschweren sie, dass Narrative von sogenannten tragischen Einzelfällen, von vermeintlich psychisch verwirrten Tätern, die ohne jegliches Netzwerk und Struktur agieren würden, weiterhin reproduziert und normalisiert werden können. Die gemeinsame Arbeit zeigt eins auf. Rechter Terror hat Kontinuität und es ist unsere Aufgabe, uns mit den in der Gesamtgesellschaft hierfür vorhandenen Gründen auseinanderzusetzen. Es ist unsere Aufgabe, von Rassismus, Queerfeindlichkeit, Antisemitismus, Sozialdarwinismus, Misogynie und weiteren menschenverachtenden Phänomenen betroffenen Menschen zuzuhören, sie ernst zu nehmen und bei Diskriminierungen einzuschreiten, bevor es zu einer Zuspitzung von Gewalt kommt. Es macht Hoffnung, dass Angehörige, Überlebende und solidarische Personen die Kraft finden, sich für ein Erinnern und gegen das Vergessen einzusetzen. Es macht Hoffnung, dass solidarische JournalistInnen wie Robert Andreas, Lina Dahm und Monika Zornetta, kritische WissenschaftlerInnen wie Eike Sanders und Thomas Porena und antifaschistische Initiativen wie NSU Watch gibt, die unzählige Stunden dafür aufbringen, zu recherchieren, zu analysieren und zu verschriftlichen, damit Namen wie der von Corinna Tartarotti und anderen nicht in Vergessenheit geraten. Es macht Hoffnung, dass es Menschen gibt, für die Erinnern mehr bedeutet, wie einer Pflichttermin im Kalender einmal im Jahr, für die es bedeutet, sich tagtäglich mit belastenden Themen wie rechter Ideologie auseinanderzusetzen und diese zu bekämpfen. Vielen Dank.
Das war Nina Stern vom Antisexistischen Aktionsbündnis München. Sie hörten einen Mitschnitt von der Gedenkveranstaltung für den 1984 von Rechtsterroristen verübten Terroranschlag auf die Disco Liverpool in der Münchner Schillerstraße. Am 7. Januar dieses Jahres, also am 41. Jahrestag des Anschlags, wurde eine Gedenkstele am historischen Ort in der Schillerstraße 11a gesetzt.
Noch nicht Mitglied im LoRa-Förderverein? Aufnahmeanträge zum Runterladen gibt's unter www.lora924.de oder wir schicken Ihnen Informationsmaterial zu. Telefonnummer 480 2851. 480 2851. Für nur 5 Euro im Monat unterstützen Sie Ihr freies Radio auf der 92.4.
Sie haben LoRa München eingeschaltet und Sie hören die Sendung des Bunds für Geistesfreiheit München, kurz BFG München. Wie jedes Jahr hat die Organisation am 7. Januar, dem Jahrestag des Terroranschlags auf die Redaktion der Satirezeitschrift Charlie Hebdo, im Münchner Rationaltheater eine Veranstaltung durchgeführt. Damit möchte der BFG München der Opfer des Attentats vom 7. Januar 2015 gedenken, bei dem 9 MitarbeiterInnen der Zeitschrift und ein Personenschützer ermordet wurden. Mit dabei auf der Veranstaltung waren der Kabarettist Hage Butzko, der Karikaturist Michael Heininger und der Sänger Heribert Haider. Zudem wurden preisgekrönte Werke des Kunstpreises Frecher Mario gezeigt. Zu Beginn und während der Veranstaltung sang und spielte Heribert Haider einige Lieder des Komponisten, Sängers und Dichters Georg Kreisler. Danach begrüßte Assunta Tamileo, Vorsitzende des BFG München, das Publikum und wies dabei auch darauf hin, dass nach deutschem Recht die MitarbeiterInnen von Charlie Hebdo für die Veröffentlichung der Mohammed-Karikaturen zu einer Geld- oder Haftstrafe bis zu 3 Jahren hätten verurteilt werden können, weil die Redaktion durch das Zeigen der Karikaturen aus Sicht der deutschen Behörden die Störung des öffentlichen Friedens riskiert hätte. Denn obwohl die Kunst- und Meinungsfreiheit laut Artikel 5 Grundgesetz ein Grundrecht ist, müssen hierzulande, anders als in Frankreich, KarikaturistInnen und andere Kunstschaffende noch immer den sogenannten Blasphemie-Paragraphen, Paragraph 166 Strafgesetzbuch, Beschimpfung von Bekenntnissen, Religionsgemeinschaften und Weltanschauungsgemeinschaften fürchten.
Einen schönen guten Abend und alle, die gekommen sind, vielen Dank schon mal, dass Sie hier sind. Ein gutes neues Jahr bei der Gelegenheit mit dieser Veranstaltung, die ja traditionsgemäß die letzten Male in diesem wunderbaren Rationaltheater in Schwabing stattfinden kann. Das freut uns ganz besonders. Bitte sind Sie nicht irritiert. Ganz zauberhaft freundliche Herrschaften da hinten sind zu unserer und ihrer Sicherheit da. Das haben Sie, glaube ich, alle problemlos überstanden. Niemand hat Macheten dabei. Also wir sind in friedlicher Absicht hier. Und es wird ein demokratischer, weltanschauungsfreier Abend werden, das kann ich Ihnen jetzt schon sagen. Diese Liedauswahl, Heribert Haider singt Georg Kreisler. Georg Kreisler wäre vor 2 Jahren, glaube ich, 100 Jahre alt geworden. Das passt insofern sehr gut hierher. Es wird wenige Künstler im 20. Jahrhundert geben, die es tatsächlich geschafft haben, boykottiert, von Rundfunkstationen nicht gesendet zu werden. Und das, obwohl er natürlich, er war Jude und ist auch mit seiner Familie in die USA geflüchtet. Aber das hat auch nicht geholfen, dass er hinterher, als er wieder in Europa war, diese bitterbösen Lieder, diese satirischen Lieder uneingeschränkt hätte spielen oder veröffentlichen dürfen. Da sind wir schon bei einem Thema dieses Gedenkabends. Aber es kann ja noch schlimmer kommen. Also von Kreisler stammt auch der Satz, warum sind die Leute so feige? Dafür gibt es doch gar keinen Grund. Und gegen Ende seines Lebens monierte er, wo ist der Witz geblieben? Wo die Satire, die Ironie, der Humor? Kaum einen der 4 findet man heutzutage noch in der Öffentlichkeit. Und das sind wir dann beim Thema des heutigen Abends. Organisiert wird diese Veranstaltung vom Bund für Geistesfreiheit München. Wir machen das tatsächlich zum 10. Mal, weil am 8.1.2015 haben wir spontan, wirklich spontan und eher provisorisch, eine kleine Ausstellung organisiert, als wir gehört haben, was da in Paris passiert ist, weil wir 7 Jahre davor bereits vom Bund für Geistesfreiheit einen Kunstpreis schon ausgelobt haben. Der Kunstpreis heißt der Freche Mario und es ging darum, Künstler aufzufordern bzw. zu ermutigen, zu zeichnen, zu malen, Skulpturen zu formen, die sich mit ewig währenden Wahrheiten auseinandersetzen und damit natürlich ganz bewusst auch in Kauf nehmen, gegen den immer noch bestehenden Paragraphen 166 Strafgesetzbuch sich zu engagieren. Und das war von Anfang an eine sehr, sehr erfolgreiche Geschichte. Wir werden nachher ein paar Karikaturen sehen. Es sind mehrheitlich Karikaturen geworden. Wen wundert's bei so einem Kunstanspruch? Und wir werden ihn mit der heutigen Veranstaltung, Corona-bedingt war eine kleine Pause, auch heute offiziell wieder ausschreiben. Da gibt es auch eine Seite dazu, wo man sich informieren kann. Das Format ist frei wählbar. Wenn Sie etwas schreiben oder singen, sollte es halt in 5 Minuten also wahrnehmbar sein für die Leute, die es anschauen oder anhören. Und es ist beileibe nicht nur ein Karikaturenpreis, sondern wie gesagt, das Format ist frei. Mein Name ist Assunta Tamileo. Ich bin eine von 2 Vorsitzenden. Also wir haben was ganz Wunderbares. Wir haben eine Vorsitzende, das bin ich, und einen Vorsitzenden, das ist der Michael Geier. Sonst ist es immer so schwierig, Mitvorsitzende. Ja, wir teilen uns den Vorsitz dieser ehrenwerten Gesellschaft. Und ich bitte jetzt nochmal den Heribert Heider mit etwas Liedgut auf die Bühne, damit danach Michael Heininger zum heutigen Tag, zu diesem Anschlag, zu diesem, was es überhaupt damit auf sich hat, ein wenig dazu sagt.
Soweit Assunta Tamileo, Vorsitzende des Bunds für Geistesfreiheit München. Nach dem Terroranschlag auf die Redaktion von Charlie Hebdo am 7. Januar 2015 machte sich die Welt kurze Zeit Gedanken über religiöse Karikaturen und Meinungsfreiheit. In den sozialen Medien wurde diskutiert, inwieweit die Anschläge auch mit Glaube und Religion zu tun haben und ob Religionen überhaupt verspottet werden dürfen. 10 Jahre später ist davon nicht mehr viel übrig. Die Forderung nach Abschaffung des aus dem Jahre 1871 stammenden Paragraph 166 Strafgesetzbuch unterstützt der Bund für Geistesfreiheit seit 2008 mit der alle paar Jahre stattfindenden Ausschreibung des Kunstpreises der Freche Mario, der alle KünstlerInnen ermutigen möchte, sich mit den sogenannten immerwährenden Wahrheiten und Autoritäten zu befassen. Er zeichnet Kunstwerke aus, die sich mit Glauben, Esoterik, Weltanschauungen und Religionen auseinandersetzen und ist mit 3.000 Euro dotiert. Gewonnen hat 2019 eine Karikatur von Martin Perscheid. Anschauen können Sie diese Karikatur und viele andere Kunstwerke auf frechermario.org. Noch einmal frechermario.org. Auf der Veranstaltung präsentierte dann Assunta Tamileo über 20 Werke, die seit 2008 am Frechen Mario teilgenommen haben, und kündigte eine neue Ausschreibung an. Bis zum 1. Oktober 2025 können Texte, Musikstücke, Zeichnungen, Cartoons, Skulpturen, Theaterstücke, Kabarettbeiträge, Kurzfilme etc. eingereicht werden. Die Preisverleihung wird am 1. November 2025 an einem sogenannten stillen Tag in Bayern stattfinden, an dem laut bayerischem Feiertagsgesetz nicht getanzt und gefeiert werden darf. Die Örtlichkeit und der genaue Termin werden noch bekannt gegeben. Höchstwahrscheinlich wird die Veranstaltung wieder im Rationaltheater stattfinden. Der Karikaturist Michael Heininger, der einen der Ermordeten der Charlie Hebdo-Redaktion persönlich kannte, schilderte auf der Gedenkfeier den Ablauf des Terroranschlags vom 7. Januar 2015 in Paris.
Kurz erklärt, warum ich hier stehe. Von diesen 11 Toten, die beim Anschlag es gab, war einer der Zeichner und Karikaturist Wolinski, Georges Wolinski. Als ich 1969 in Paris studierte, nach der Münchner Kunstakademie, lernte ich ihn kennen. Und er brachte mich von dem Münchner akademischen Malunterricht und so weiter, von der akademischen Laufbahn weg und ermunterte mich, Karikaturen zu zeichnen und seine Freunde. Ich kann nur sagen, Dieu merci, dass er es gemacht hat. Ja, ein wenig kurz die Fakten. Es sind ja einige da, die heute zum ersten Mal hier bei uns sind. Der islamisch motivierte Terroranschlag wurde von 2 Brüdern verübt, die sich zu Al-Qaida bekannten. Um 11.45 Uhr betraten sie das Haus, in dem die Redaktion von Charlie Hebdo war. Sie kamen aber nicht in die Büroräume rein. Zufällig kam die Zeichnerin Coco durchs Treppenhaus. Die nahmen sie in Gewahrsam, erpressten sie und holten den Code für die Büroräume aus ihr raus. Sie sind dann reingegangen, haben als erst den Sicherheitsbeamten erschossen und dann 9 weitere Mitglieder der Redaktion. Sie verletzten einige Leute schwer und deswegen sage ich das, weil sie einen verletzten, das war der Simon Fieschi, der Webmaster von Charlie, eine besondere Figur. Zu ihm etwas ausführlicher. Er wurde nämlich schwer verletzt und kam ins Koma und lag dann 9 Monate im Krankenhaus. Als er rauskam, konnte er weder die Füße noch die Arme bewegen. Aber er gab nicht auf, er hat nicht resigniert, ganz im Gegenteil. Als er beim Prozess der Komplizen anwesend war als Zeuge, sagte er: Diese Kugel hat mich nicht verfehlt, aber sie hat mich auch nicht besiegt. Er hielt Vorträge vor Schulen und vor Medien. Zum Prozess gegen Peter Scheriff, dem Gehirn des Anschlags, kam er mit seiner 5-jährigen Tochter und sagte, sie solle mitbekommen, was bei dem Anschlag passiert, damit sie später alle Fragen beantworten kann. Und sie ist kurz vor diesem Anschlag geboren. Er war beim Anschlag 30 Jahre alt und ist leider im Oktober letzten Jahres wahrscheinlich an den Folgen des Anschlags gestorben. Warum war das so abgesichert, das Gebäude? 2012, da siegten die Islamisten in Tunesien, gewannen die Wahl. Da brachte Charlie Hebdo eine Sondernummer heraus mit der Karikatur von Mohammed und drunter stand 100 Peitschenhiebe, wenn sie sich nicht totlachen. Daraufhin gab es einen Brandanschlag auf die Redaktion. Es wurde aber zum Glück niemand verletzt. Am 7.01.2015 kam ein Heft raus. Da wurde der Roman von Hollebeck, Sumission, thematisiert. Und der Chefredakteur, der leider auch bei dem Anschlag gestorben ist, hat gefragt: Noch keine Attentate in Frankreich. Und die gezeichnete Antwort eines bewaffneten Islamisten war: Warten Sie ab, man hat bis Ende Januar Zeit, seine Festtagsgrüße auszurichten. An diesem Tag geschah das Attentat. Ging ganz schnell, 3 Minuten. Auf der Flucht töteten die Terroristen noch einen Polizisten, sodass also 11 Leute getötet wurden. Die überlebenden Redakteure kündigten eine Ausgabe mit dem Titel Journal der Überlebenden an. Mit einer Auflage von 3 Millionen in 16 Sprachen. Das Cover zeigte die Karikatur eines weinenden Mohammeds mit einem Schild Je suis Charlie. Das ging damals durch die ganze Welt, dieses Schild. Bei Krawallen wegen dieser Karikatur kam es wieder zu 10 Toten in islamistischen Ländern. Am 9. Januar wurden die beiden Attentäter bei einem Schusswechsel mit der Polizei getötet. Das ist so im Groben und Ganzen der Ablauf dieser Geschichte.
Soweit der Karikaturist Michael Heininger. Wie wichtig der weltweite Einsatz für Kunst und Meinungsfreiheit nach wie vor ist, zeigt nicht zuletzt das tödliche Attentat auf die Redaktion des Satiremagazins Charlie Hebdo. Aber auch in den letzten Jahren mussten wir mit ansehen, wie Kulturschaffende von religiösen Eiferern eingeschüchtert, verfolgt und sogar getötet wurden. Nur deswegen, weil sie es wagten, sich mit religiösen Glaubensvorstellungen kritisch zu befassen oder sich darüber lustig machten. An dieser Stelle hat der BFG München auch an die Ermordung des französischen Lehrers Samuel Paty am 16. Oktober 2020 erinnert, der in seinem Unterricht das Thema Meinungsfreiheit thematisiert und Mohammed-Karikaturen gezeigt hat. Und auch den Anschlag auf den Autor Salman Rushdie am 12. August 2022 erwähnt, der während einer Veranstaltung mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt wurde. Auf der Veranstaltung präsentierte dann der Hirnschrittmacher des deutschen Kabaretts Hage Butzko Ausschnitte aus seinem Jahresrückblick 2024. Assunta Tamileo stellte ihn kurz vor.
Hage Butzko ist vielleicht nicht nur für mich, jetzt hätte ich beinahe gesagt, ein alter Bekannter, das ist aber nicht persönlich gemeint, aber er ist seit vielen Jahren, als ich ihn das erste Mal gefragt habe, waren wir im Gasteig. Da kannst du dich noch erinnern. 2018. Und ich habe einfach dahin geschrieben und hätte nie gedacht, dass er zusagt. Und da kommt er. Und seither ist er jährlich mit uns an unserer Seite
Während der Pandemie haben wir Livestreamings
genau,
gemacht.
Genau, da haben wir es aufgezeichnet. Da haben wir ja aufgezeichnet, weil da konnte man es ja nicht machen. Ist ja also unerschrocken an unserer Seite. Und alleine dafür möchte ich mich ganz herzlich bedanken. So viele Jahre, er kommt aus Berlin.
Wenn richtig,
ich
das will. Richtig.
Herzlich willkommen,
Dankeschön.
Hagi Butzko.
Dankeschön. Ja, vielen Dank mal wieder bei Bund für Geistesfreiheit zu Gast sein zu dürfen. Und das Jahr 2024 ist Geschichte und lieferte auch in Bezug auf Geistesunfreiheit und Geistesdummheit und Geistesblödheit jede Menge Geschichten und Geschichtchen. Und ich habe mir einige notiert und pasteurisiert und parfümiert und pointiert. Und herausgekommen ist ein Medley der dolksten Dinger der vergangenen 12 Monate, von denen ich euch jetzt einige davon vorstellen möchte. Berlin. Da es in der Silvesternacht mitunter zu gewalttätigen Ausschreitungen kam, diskutiert die Politik ein Böllerverbot oder zumindest Böllerverbotszonen. Mein Vorschlag, einfach ganz Berlin zur Böllerverbotszone erklären, inklusive der Knallköpfe im Regierungsviertel, und schon ist Ruhe. Wobei, jetzt mal ganz ehrlich unter uns, ne? Menschen unter Rauschmitteleinfluss mit Explosivkörpern legal herumhantieren lassen, könnte man auch als Charles Darwins späte Rache betrachten. Ja. München. Mit großem Werbeetat und viel Bohai und Tamtam und entsprechend Aufwand kündigt die ARD aus allen Rohren einen Dokufilm über Franz Beckenbauer an. Und genau am Tag der Erstausstrahlung sagt der Beckenbauer, das will ich mir nicht angucken, und stirbt. Und beschert dadurch der ARD Traumeinschaltquoten. Also der Beckenbauer, selbst im Ableben, immer noch ein Vollprofi, was PR und Marketing betrifft. Berlin. 30.000 Brummifahrer demonstrieren am Brandenburger Tor. Und eine Protestkundgebung, bei der eine Rede auch Hubert Aiwanger von den Freien Wählern hält. Eine wirklich tolle Rede, in der Aiwanger so tolle Sachen sagt, wie zum Beispiel, wir brauchen wieder einen neuen Geist und Gott beschütze unseren Franz Beckenbauer. Und ich sage, wir brauchen wieder mehr Beckenbauer und weniger Scholz. Also mehr Tote als Untote. Und ich danke Ihnen, Brummifahren, auch nochmal rückwirkend, dass Sie in Corona-Zeiten gefahren sind, obwohl Sie keine Scheißhäuser mehr hatten. Ihr seid die Helden dieses Landes. Also, weil Sie in die Büsche gekackt haben. Und es ist eine Schweinerei, dass in Deutschland die Brücken und Straßen vergammeln. Solange wir nur ein einziges Schlagloch in Deutschland haben, dürfen wir keinen Radweg in Peru mehr finanzieren. Und da wollte ich sowieso schon immer mal gerne mal wissen, warum eigentlich die größten Kritiker am Zustand unserer Straßen aus der Partei kommen, die 16 Jahre lang den Bundesverkehrsminister gestellt hat. Man muss wirklich nicht alles verstehen. Und weiter Hubert Aiwanger. Man hat den Eindruck, die Grünen wollen, dass wenn sich keine Räder mehr drehen, dann wird kein CO2 mehr ausgestoßen, dann werden keine Lebensmittel mehr transportiert, dann können wir in den Keller runtergehen, können die Mao-People lesen und können aufs Sterben warten, und das wollen wir nicht. Und jetzt mal ganz ehrlich, wer will das schon? Also, neulich erschien mir eine Fee und sagte, ich habe 3 Wünsche frei. Sag ich, ja, ich möchte erstens in den Keller runtergehen, zweitens die Mao-Bibel lesen und drittens auf Sterben warten. Also vergesst der Aiwanger nur zu sagen, und wir wollen, dass die ganzen Ausländer abschoben werden, außer sie spielen für den FC Bayern, und dass man auch mal noch 3 Mal das Bier am Steuer sitzen darf und dafür nicht angezeigt wird, und dass die Frau den Mann zum Folgen hat und nicht sagt, sie hat da Migräne, so wie meine gestern, oder was meinst, warum ich gerade so einen triebhaften Scheißdreck reden tu? Deutschland. Und nach den Bauern gehen auf einmal im ganzen Land hunderttausende Menschen auf die Straße. Was ist passiert? Das Recherchekollektiv Korrektiv hat ermittelt, dass in einer Villa bei Potsdam sich Leute aus der AfD mit Neonazis getroffen haben. Mal ehrlich, dass sich Leute aus der AfD mit Neonazis treffen, hätte ich ja nie für möglich gehalten. Und auf einmal gehen hunderttausende Menschen in ganz Deutschland auf die Straße. Leute zum ersten Mal im Leben auf einer Demo. halten dabei Transparente und Sprüche hoch. So kreativ, so originell. Ich habe mir einige notiert. Originalsprüche auf Transparenten bei diesen Kundgebungen. Die AfD ist so scheiße wie mein Plakat. Oder egal wie Volk ihr seid, wir sind Völker. Das B in Rassismus steht für Bildung. Wenn die AfD die Antwort ist, wie dumm war dann die Frage? Aber der schönste Spruch, mein absoluter Lieblingsspruch: Ich hasse die AfD so sehr, dass ich extra dafür heute aus Düsseldorf nach Köln gefahren bin. Berlin. Bei der Bahn wird mal wieder gestreikt. Und als die Bild-Zeitung die private Handynummer von DL-Gewerkschaftsführer Klaus Weselski veröffentlicht, damit man sich persönlich wegen der Streiks beschweren kann, was macht Weselski? Eine automatische Weiterleitung auf die private Handynummer des Bahnvorstands. Mal ehrlich, wer auf so eine geile Ideen kommt, warum kann nicht so jemand mal Bundeskanzler werden? Meine Stimme hätte er. Zumal ich ohnehin der Meinung bin, wir sollten es mit der Bahn so langsam machen wie die Inder. Weil in Indien sagt man nicht so, um 3 Uhr kommt der Zug. In Indien sagt man, wenn der Zug kommt, ist 3 Uhr. Das ist... Also... Paris. Der französische Staatschef Emmanuel Macron erklärt, er würde westliche Bodentruppen im Ukraine-Krieg nicht mehr ausschließen. US-Präsident Joe Biden sagt, das hat Macron nicht gesagt, es war Mitterrand. Ich finde Macrons Vorschlag übrigens super, aber unter einer Bedingung, er marschiert persönlich vorneweg. Rom. Der Papst empfing Bundeskanzler Olaf Scholz. Und laut Vatikan hat der Pontifex sich extra zuvor noch erkundigt, ob und wie man diese Empfängnis wohl verhüten kann. Aber da war nichts zu machen. München. Markus Söder verbietet in Bayern das Gendern und wirft den Grünen vor, eine unerträgliche Verbotspartei zu sein, die unsere Freiheit einschränken will. Unmöglich sowas. Immer nur Verbote, Verbote, Verbot. Klar, wenn es sich um Killerspiele handelt oder um Moscheen, um Abtreibung, Cannabis und darum Kreuz in öffentlichen Gebäuden abzuhängen, darüber muss dann über Verbote geredet werden. Aber hat jemand LehrerInnen gesagt, das geht gar nicht. Worauf auch Florian Herrmann von der CSU sagt, für uns ist das die klare Botschaft, Sprache muss klar und verständlich sein. Hat Florian Herrmann von der CSU gesagt. Also auf Bayerisch. Ich habe jedes Wort verstanden. Nachdem Hubert Aiwanger übersetzt hat. Karfreitag, Jesus ist tot. Ostersamstag, Jesus ist immer noch tot. Ostersonntag, Simsalabim, Jesus ist wieder da. New York. Saudi-Arabien übernimmt den Vorsitz der UNO-Frauenrechtskommission. Ja, was sollst du da als Kabarettist jetzt noch machen? Also, klar. Als nächstes übernimmt Putin den Vorsitz für Völkerverständigung. Bolsonaro für Rettet den Regenwald und Clemens Tönnies für das Tierwohl-Label. München. Andreas Scheuer legt sein Bundestagsmandat nieder und wechselt in die Wirtschaft und gründet sein eigenes Unternehmen. Dabei geht es laut Eintrag ins Register um die Verwaltung fremden Vermögens. Und dass Andreas Scheuer fremdes Vermögen gut verwalten kann, also für diese Firmengründung, toi, toi, toi. Rom. Papst Franziskus hat verkündet, die hässlichste Gefahr ist heute die Gender-Ideologie, die die Unterschiede aufhebt und die Menschlichkeit auslöscht. Jetzt könnte man meinen, da hat mal wieder ein alter, weißer Mann seiner Unwissenheit Ausdruck verliehen. Stimmt aber nicht, es war ein alter, weißer, katholischer Mann. Und Ahnung in Geschlechtsfragen ist seit über 2000 Jahren die Kernkompetenz der katholischen Kirche. Hamburg. Kundgebung von rund 1000 Islamisten, die auf offener Straße ein Kalifat fordern. Darauf fordern viele andere, diese Leute ins Ausland abzuschieben. Super Idee, Problem ist nur, wenn es sich bei den Teilnehmenden um deutsche Staatsangehörige handelt. Ne? In welches Ausland wollen wir die abschieben? Klarer Fall, Sachsen. Berlin. Die CDU hält ihren Bundesparteitag ab unter dem Motto Zukunft gemeinsam gewinnen. Außer man ist Asylbewerber, Bürgergeldempfänger oder Rentner, für die geht das Motto Zukunft alleine verlieren. Das muss diese Nächstenliebe sein, die mit dem C im Parteinamen immer gemeint ist. Liebe deinen Nächsten. Vom Übernächsten war nicht die Rede. Rom. Der Vatikan verkündet, wer seine Zeit im Fegefeuer verkürzen will, soll einfach öfter mal aufs Handy verzichten. Viele Handynutzer erleben dadurch allerdings so heftige Entzugserscheinungen, dass sie sagen, schlimmer kann die Hölle gar nicht sein. Und schlagen als Kompromiss vor, erstmal nur die Vatikan-App löschen, ist auch ein Anfang. Teheran. Bei einem Hubschrauberabsturz ist der iranische Staatspräsident Raisi ums Leben gekommen. Auch viele iranische Regimekritiker und viele Frauen bekunden im Internet ihr tiefes Mitleid. Schade um den Hubschrauber. Tallahassee. Eine Schulbehörde im US-Bundesstaat Florida hat ein Buch verboten. Und zwar ein Buch, in dem es darum geht, dass in einer Schule ein Buch verboten wird. Das ist jetzt nicht von mir erfunden, weil in einem Buch drin steht, dass in einer Schule ein Buch verboten wird, wird dieses Buch in der Schule verboten. Wir sehen, früher war Amerika das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, heute ist es das unmöglichen Begrenztheiten. Hinter dem Verbot steht übrigens die Organisation Moms for Liberty. Die hatten übrigens auch kurz zuvor dafür gesorgt, auch nicht erfunden, dass eine Direktorin einer Schule in Florida gekündigt wurde, nachdem ihr vorgeworfen wurde, pornografische Inhalte im Kunstunterricht zu verbreiten. Mit den pornografischen Inhalten im Kunstunterricht war gemeint eine Besprechung von Michelangelos David, das Deckenfresko, die Erschaffung Adams und die Venus von Botticelli. Der Vorwurf war, dass die Kinder durch diese Abbildungen so stark irritiert würden, worauf ihnen die Konzentration fehlte, mit Halbautomatikwaffen auf Eichhörnchen zu schießen. Die entscheidende Frage ist jetzt, war das letzte von mir erfunden oder nicht? Es werden noch Wetten angenommen. Oxford. Wissenschaftler der Universität Oxford haben herausgefunden, Viagra hilft gegen Demenz. Das wird demnächst bestimmt lustig im Seniorenheim. München. Marco Söder überrascht die deutsche Öffentlichkeit mit einem Roger Whittaker Gedächtnisbart. Sieht seitdem so ein bisschen aus wie ein mexikanischer Drogenbaron. Hat also seine Optik seiner Rhetorik angepasst. Andere sagen, er wird an Lenin erinnern, aber das ist für Söder eine größere Beleidigung als mexikanischer Drogenbaron. Solingen. Messattacke auf ein Volksfest in Solingen und prompt setzt eine Debatte ein über die Sicherheit in Deutschland mit total absurden bis sinnlosen Vorschlägen. Der Knüller kommt von Nancy Faeser. Sie will, dass das Mitführen von Messern nur bis zu einer Klingenlänge von 6 cm erlaubt wird. Und das beruhigt mich wirklich sehr, weil ja alle meine lebenswichtigen Organe und Gefäße erst 7 cm unter meiner Haut liegen. Ostdeutschland. Wahlen in Sachsen und Thüringen. Und betrachtet man die Programme der Siegerparteien, so will also eine große Mehrheit in diesen beiden Bundesländern weniger Migranten, weniger LGBTQ, weniger Bürgergeld, weniger Rente, weniger Mindestlohn, dafür höhere Mieten und länger arbeiten, sage nochmal einer, der Osten wäre abgehängt. Aber am meisten freue ich mich, wenn ich jetzt bei mir in der Nachbarschaft im Supermarkt oder im Linienbus Wenn ich da noch einmal einen höre, der sagt von wegen eine scheiß Ausländer oder scheiß Schwule, dann kann ich jetzt endlich einen Satz dagegen setzen, den ich mir früher in meiner Jugend immer anhören musste. Ein Satz, von dem ich nie dachte, dass ich ihn jemals aussprechen würde, aber endlich ist es wird. Dann kann ich sagen, wenn es dir bei uns nicht passt, dann geh doch nach drüben. Philadelphia, TV-Duell zwischen Donald Trump und Kamala Harris und da hat der Orangene mal wieder ein paar Klopper rausgehauen. Zitat, sie will Transgender-Operationen für illegale Aliens, die im Gefängnis sitzen. Ja, das sollen diese Faktenchecker erstmal widerlegen. Aber der schönste Spruch von Trump natürlich, die Migranten essen Katzen. Ich habe im Fernsehen Leute gesehen, die das gesagt haben. Ja, ich auch. Die Sendung hieß Alf. Rom. Papst Franziskus hat mit Blick auf die US-Präsidentenwahl empfohlen, das Zitat, kleinere Übel zu wählen, denn beide Kandidaten sind gegen das Leben, sowohl der, der Migranten vertreibt, als auch der, der Kinder tötet, sagte der Pontifex. Im Lager der Demokraten überlegte man daraufhin, dass Kamala Harris also eigentlich doch nur erklären müsste, dass alle abgetriebenen Föten Hexen sind und alle Migranten Sünder. Und schon wäre die katholische Kirche hinter ihr. USA. Taylor Swift postet, dass sie für Kamala Harris stimmen wird. Darauf postet Donald Trump, ich hasse Taylor Swift. Was man halt so staatsmännisch nennt. Deutschland. Hendrik Wüst postet, dass er für Friedrich Merz stimmen wird. Vergeblich wartet man auf den Post von Markus Söder, ich hasse Hendrik Wüst. Berlin, stattdessen großes TV-Interview mit Friedrich Merz mit einer klaren Botschaft an Markus Söder. Eine Koalition mit den Grünen im Bund ist derzeit nicht vorstellbar. Und dass derzeit relativ ist, hat schon Albert Einstein nachgewiesen. Düsseldorf-Kiel, darauf klare Botschaft der Ministerpräsidenten Hendrik Wüst und Daniel Günther an Friedrich Merz. Wir beide stehen für erfolgreiche schwarz-grüne Koalition und wir zeigen auch, dass Schwarz-Grün gut zusammenarbeiten kann. München, darauf klare Botschaft von Markus Söder, Friedrich Merz. Schwarz-Grün im Bund ist mit der CSU nicht machbar. Aachen, darauf klare Botschaft von Armin Laschet an Friedrich Merz. Willkommen im Club. München, Popularklage gegen Markus Söder, weil sich Bayern nicht an die bundesweiten Regeln für die Cannabis-Freigabe hält. Söder kontert, Zitat, keine Macht den Drogen, die Legalisierung von Cannabis ist ein Fehler, der schadet Deutschland, gefährdet die Gesundheit der Bevölkerung, vor allem Kinder und Jugendliche. Es braucht weniger Drogen und nicht mehr. Darauf großer Jubel im Bierzelt. Washington, Wahlen in den USA. Und mal ganz ehrlich, wenn das die Vereinigten Staaten von Amerika sind, will ich die Gespaltenen gar nicht erst kennenlernen. Und jetzt mal ganz ehrlich, ein Land, das jemand zum Staatsoberhaupt wählt, der 4 Jahre lang nachgewiesen hat, permanent Lügen zu verbreiten. Wenn ein solches Land so jemand nochmal an den Oberhaupt von Weißen Haus will, dann hat ein solches Land das auch nicht anders verdient. Das ist wie ein Land, das jemand zum Bundeskanzler macht, der nachweislich Gedächtnislücken hat. Wobei von dieser ganzen Geistesgülle, die dieser Trump permanent absondert, ist für mich nach wie vor immer auch der schönste Satz, alle illegalen Einwanderer müssen das Land verlassen. Wo man sich nur danach sehnt, dass eine Abordnung der indigenen Ureinwohner ihn mal fragt, ob er das eigentlich ernst meint. Ja? Aber wir sehen, das Problem ist nicht Donald Trump. Das Problem sind Leute, die einen wie Donald Trump wählen. Leute, die anscheinend zu doof sind, eine leere Schublade aufzuräumen. Leute, die öffentlich erklären, ihre Entscheidung gegen Kamala Harris wäre darin begründet, dass es mit der Bibel nicht vereinbar ist, wenn Frauen was anderes machen, als den Haushalt zu schmeißen. Dass es in derselben Bibel auch nicht vereinbar ist, Frauen an der Pussy zu grabben, wird dabei ausgeblendet. Oder wie es Karl-Heinz Däsch da mal formulierte, je größer der Dachschaden, umso schöner die Aussicht zum Himmel. Berlin. Und weil Olaf Scholz an diesem Tag Donald Trump die Schlagzeilen nicht gönnen will, sagt er sich, dann hau ich jetzt auch mal einen raus. Und zwar den Lindner. Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren. Und dann haut der Scholz ein Statement raus, also für seine Verhältnisse fast schon wütend. Also fast schon wie einstmals Trapattoni bei den Bayern. Lindner, ist da eine Flasche leer? In diesem Statement hat Scholz klarer geredet als die 3 Jahre zuvor insgesamt zusammen. Gut, er hat es auch 3 Wochen lang schon eingeübt. Und konnte sich an jeden Satz erinnern. Und dann begann ja die Sätze mit zu oft. Wisst ihr noch? Zu oft. Hat er gesagt, zu oft. Ich dachte anfangs, jetzt ist jetzt der Schlagertext von einem Lied von Helene Fischer. Ich dachte, gleich setzt Musik ein und der Scholz fängt an zu singen. Zu oft hat dieser Lindner mich betrogen, zu oft hat dieser Drecksack mich belogen, zu oft kam er nachts erspäht nach Haus, pack deine Sachen und zieh jetzt aus. Berlin und Friedrich Merz sieht seine Chance gekommen. Der Weg ins Kanzleramt ist weit und frei wie noch nie. Und dann stellt der Merz einen ganzen Katalog an neuen Plänen vor. Überschrift, die Ideen des Merz. Ja, Bildungsbürgertum mit großem Latinum ist anwesend. Schönster Punkt von Friedrich Merz, Zitat. Dass man die Windkrafträder eines Tages auch wieder abbauen kann, weil sie hässlich sind und nicht in die Landschaft passen. Und jetzt mal ehrlich, wenn alles, was hässlich ist und nicht in die Landschaft passt, ich weiß nicht, an wen ihr jetzt so denkt, aber mir fällt als erstes Alexander Dobrindt ein. Mal ehrlich, ein Bundeskanzler Friedrich Merz, das wären 4 goldene Jahre fürs deutsche Kabarett. Söder wären 8 Jahre, aber egal. Berlin. Der Termin für Neuwahlen steht fest. Es ist der 23. Februar 2025. Der 29. Februar wäre mir auch recht gewesen. Sydney. Australien verbietet Social Media für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren. Endlich. Deutschland, bitte nachmachen. Weil alle sind sich einig, der Mensch lebt nur im Hier und Jetzt. Dattelt man aber in seinem Handy rum, ist man nicht im Hier und Jetzt, dann ist man im Zewa, im Wisch und Weg. Und gerade die Kids unter 16, die sind sowas von anfällig, darauf süchtig zu werden. Ich habe mal so einen jungen Bengel gesagt, kannst du mir mal eine Zeitung geben? Sagt er, das macht man heute mit dem Tablet. Ich sage, gut, da gib mir halt dein Tablet, war mir egal. Hauptsache, die Mücke war tot. Erster Advent, ihr Kinderlein kommet, schalmeit es aus allen Boxen. Und währenddessen denke ich an die Kinderlein, die heute im Nahen Osten auf die Welt kommen. Kinder, die in eine Region hineingeboren werden, in denen auf allen Seiten Arschlöcher an der Macht sind. Und, oh Wunder, alles männliche Arschlöcher. Und dann gibt's da einen Konflikt, der für mich darauf zurückzuführen ist, dass mal vor 4000 Jahren irgendwelche Leute in irgendwelchen Büchern geschrieben haben, unser Gott ist der einzig wahre Gott und er hat gesagt, dies Land ist unser Land. Und genau deswegen gibt's auch heute, im Jahr 2025, während wir so nett jetzt hier in München mal zusammensitzen, gibt's auf dieser Welt, im Islam, im Judentum, im Christentum, gibt es Fundamentalisten, die ernsthaft glauben, es muss ohnehin erst der große Krieg zwischen diesen 3 Religionen stattfinden, damit sich Gott den Menschen himmlisch offenbart. Und einer von denen, die das glauben, wird demnächst in den USA Verteidigungsminister. Dass ich sage, gut, wisst ihr was? Macht's endlich. Bringt's hinter euch. nur bitte unter einer Bedingung. Lasst alle anderen Leute, die auf euren Religionsscheiß keinen Bock haben, aus dem Spiel. Geht im Wald, geht auf den Acker, geht in die Wüste. Macht euren Scheißkrieg unter euch aus. Und wenn das Gemetzel vorbei ist, jede Wette, ist das für alle anderen Menschen dann mit Sicherheit eine himmlische Offenbarung. Berlin. Friedrich Merz verkündet öffentlich, dass er sich einen Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck gut vorstellen kann, worauf Markus Söder reflexartig Schnappatmung bekommt und verkündet, mit der CSU nicht zu machen. Und in Aachen singt Armin Laschet "Always look on the bright side". Damaskus. Machthaber Assad wird in Syrien gestürzt und das in einem Tempo, das als allererstes die Taliban sich beschweren wegen Plagiat. Paris. Die Kathedrale Notre-Dame wurde nach dem Brand in Rekordzeit wiederhergestellt und feierlich eröffnet. Wäre der Kölner Dom abgebrannt, müssten wir uns nach 5 Jahren noch keine Gedanken um die Architektur machen. Da will vielleicht gerade mal das dritte Gutachten über den korrekten Entsorgungsweg des kontaminierten Bauschutts in Auftrag gegeben. Abgesehen davon gilt: Wirtshäuser von innen, Berge von unten, Kirchen von außen. Genf. Die FIFA vergibt die Fußball-WM 2034 nach Saudi-Arabien. Klar, nachdem Assad in Syrien gestürzt war und Nordkorea keine Bewerbung einreichte, blieb nur ein einziger Kandidat übrig. Magdeburg. Ein Mann fährt mit einem Auto auf einem Weihnachtsmarkt in eine Menschenmenge und tötet mehrere und verletzt noch mehr Personen. Und während die einen Trauer und Anteilnahme bekunden, kochen die anderen sofort ihr ausländerfeindliches Süppchen und fordern, alle in Deutschland lebenden islamistischen Gefährder konsequent einzusperren oder abzuschieben. Das Blöde ist, dieser Attentäter hatte sich vom Islam losgesagt und die Rechten beim Wort genommen und deren Gewaltfantasien in die Praxis umgesetzt. Konsequent wäre also darum, die Forderung, alle in Deutschland lebenden rechtsextremistischen Gefährder einzusperren oder abzuschieben. Die Frage ist nur, welches Land nimmt die auf? Also außer Sachsen. Berlin. Und kaum ist Weihnachten vorbei, meldet sich Friedrich Merz zu Wort und fragt wegen des Attentäters von Magdeburg, Zitat: "Warum werden wir solche Leute nicht los?" Worauf ich mich frage, wen meint er mit solche Leute? Paschas? Migranten, die Zahnarztbehandlung bekommen? Oder vielleicht doch eher Kanzlerkandidaten, die mit populistischen Pauschalisierungen Wahlkampf machen? Berlin. Und noch eins drauf, der CDU-Generalsekret Carsten Linnemann. Der will ein Register für psychisch Kranke im Austausch mit Psychiatern und Psychotherapeuten. Und den ersten auf dieser Liste wüsste ich dann bereits auch schon. Ich weiß nicht, wie es euch so geht, aber immer wenn ich Carsten Linnemann sehe, denke ich, ich gucke einen Sketch von Loriot. Immer denke ich gleich, sagt der Herr Dr. Klöbner. Und dann kommt Philipp Amthor um die Ecke und sagt Herr Müller-Lüdenscheid. Aber wir sehen an diesen Vorgängen, Solingen oder Magdeburg, was der Deutsche will, ist ein Gefühl der Sicherheit. Ist verständlich. Der Witz ist nur, wie trügerisch dieses Gefühl funktioniert. Kann jeder mal am eigenen Leibe nachempfinden. Ganz einfache Frage. Wo fühlst du dich sicherer? A. Nachts allein im dunklen Wald oder B. zu Hause im Kreise der Familie. Nächste Frage. Wo passieren mehr Verbrechen? A. nachts im dunklen Wald oder B. Die Wahrheit ist, nachts im dunklen Wald passieren gar keine Verbrechen. Es gibt keinen sicheren Ort auf der Welt als nachts allein im dunklen Wald. Wenn du willst, dass die Verbrechensrate nachts im dunklen Wald ansteigt, musst du mit deiner Familie dahin gehen. Und dann steht Weihnachten vor der Tür. Weihnachten oder wie es Charles Bukowski mal formulierte, Weihnachten ist wie das Klorauschen der Nachbarn. Irgendwann hat man sich dran gewöhnt. Oder Simone de Beauvoir, man wendet sein Gesicht dem Christbaum zu, um die Verwandten nicht sehen zu müssen. Mark Twain, wenn ich noch einmal Stille Nacht, Heilige Nacht höre, kann ich für nichts mehr garantieren. Und so geht's uns ja heute auch. Nur das Lied, das uns auf den Senkel geht, ist ja nicht Stille Nacht, Heilige Nacht. Das Lied, das uns zu den Ohren raushängt. Dazu passend folgende Meldung. Stockholm. Ein schwedisches Ehepaar hat ein Crowdfunding gestartet, um die Rechte an Last Christmas von Wham zu kaufen. Mit dem Ziel, das Abspielen des Liedes in der Öffentlichkeit generell nicht mehr zu genehmigen und die Originalbänder im Nuklearendlager für 15 Millionen Jahre verschwinden zu lassen. Berlin. Und da es in der Silvesternacht zu gewalttätigen Ausschottungen kam, diskutiert die Politik ein Böllerverbot oder Böllerverbot. So mal ehrlich, Menschen da raus, das ist doch die späte Rache von Charles Darwin. Oder wie es Miss Sophie sagen würde, same procedure as every year. Silicon Valley. Der Chatbot ChatGPT erobert die Welt. Eine künstliche Intelligenz, die selbstständig Reden schreibt, Pressemitteilungen, Vorträge, ganze Bücher und satirische Beiträge für den Kabarettisten Haki Butzko. Ja, jetzt ist raus. Jetzt ist raus. Jetzt ist raus. Ich saß auch jetzt die ganze Zeit hier gar nicht auf der Bühne. Was ihr gesehen habt, war ein holographisches Deepfake. Haki Butzko sitzt die ganze Zeit nebenan und macht Feierabend.
Soweit der Kabarettist Haki Butzko. Am 21. Februar dieses Jahres tritt er mit seinem Programm Der will nicht nur spielen im Münchner Lustspielhaus auf. Beginn ist um 20 Uhr. Der Bund für Geistesfreiheit München wird sich jedenfalls weiter dafür einsetzen, dass Meinungs-, Presse-, Kunst- und Religionsfreiheit keine hohlen Floskeln sind, sondern geachtet und verteidigt werden. Schließlich sind diese Grundrechte mühsam genug durchgesetzt worden. Am Ende der Veranstaltung führte der Karikaturist Michael Heininger, der als Studierender in Paris einen der 2015 Ermordeten kennenlernte, eine politische Hampelmann-Entsteigerung durch. Im Unterschied zu einer Versteigerung wurden die über 20 Hampelmänner und Frauen, die Heininger mitgebracht hatte und dem Publikum im Rationaltheater anbot, immer billiger. Entsteigert wurden Hampelmänner und Frauen, die recht gut als Söder, Aiwanger, Meloni, Weidel, Trump, Musk und viele andere erkennbar waren. Und danach war die Charlie Hebdo-Gedenkfeier am 7. Januar im Münchner Rationaltheater zu Ende bzw. begann dann das gesellige Beisammensein. Und zu Ende geht auch die Sendung des Bunds für Geistesfreiheit München. Hier noch ein Veranstaltungshinweis. Unser nächster Stammtisch ist am Donnerstag, den 27. Februar um 20 Uhr im Hotel und Café Mariandl, Goethestraße 51. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen. Falls Sie mit uns Kontakt aufnehmen oder gar Mitglied werden wollen, dann finden Sie alle Informationen unter www.bfg-münchen.de. Auf Radio Lora München senden wir jeden ersten Dienstag im Monat um 17 Uhr. Der nächste Termin ist Dienstag, der 4. März. Alle Sendungen des Bunds für Geistesfreiheit München können Sie auf www.bfg-münchen.de nachhören. Auch die eben gehörte. Und bei Lora München geht es jetzt weiter mit dem Lora Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten.